hinüberleisten, sondern als Menschen, der am Leben gelingt. Denn Gott hat Freude daran. Davon bin ich überzeugt. Wenn unser Leben gelingt und wenn wir uns aneinander freuen, dann freut sich Gott. Ich hoffe, dass wir dieses Gottesbild haben, dass das nicht ein Gott ist, der halt will, dass wir spuren und eingespurt laufen, sondern der sagt, wow, schau dir das mal an, die Menschen lachen miteinander, die unterhalten sich, ich habe ihnen Sprache geschenkt, die können sogar miteinander reden und die verstehen sich und die freuen sich aneinander. Ich glaube, da hat Gott Riesenfreude. Das ist sein Ziel mit der Menschheit, dass wir miteinander uns und aneinander freuen. Und dann kommt diese allergrößte Rettungsaktion, wie Gott den Menschen seine Liebe beweist, ihn von seiner Schuld entfernt, sich umbringen lässt. Ihr kennt all diese Geschichten, ein Teil wenigstens. Und dann das große Ende, das zum Neuanfang wird. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und Gott wird wieder auf dieser Erde wohnen und es wird sein wie am Anfang, wie von Gott ursprünglich gedacht. Ist ein wuchtiges und gewaltiges Buch. Und jetzt finden wir in diesem wuchtigen und gewaltigen Buch mittendrin ganz einfache, banale, würde ich schon fast sagen, uns gewöhnliche Ideen, wie wir miteinander reden können. Ganz normale, alltägliche Impulse, wie Leben funktioniert. Wir können uns in der Weite verlieren dieses Buches. Oder wir können uns darin verlieren, dass es zu einem Alltagsbuch wird und wir werden beidem nicht gerecht. Es ist beides. Ein Buch, das eine ganz große Weite hat und gleichzeitig ganz viele wertvolle Impulse liefert, wie Leben gelingen kann. Und ich habe darüber gestaunt, wie viel zum Thema Kommunikation in der Bibel steht und zu finden ist. Und dieser Inder, der schreibt, der Untertitel des Buches lautet, wie wir wurden, was wir sind. Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und sein Fazit ist, dass die westliche Kultur ihr Herzstück verliert, nämlich die Bibel. Ihre Gestaltung der Kultur auf der Grundlage der Bibel. Und ich befürchte manchmal, dass manche, die sich Christen nennen, dieses Herzstück auch verlieren oder schon länger verloren haben. Nämlich die Bibel als Herzstück dessen, was unser Leben ausmacht. Und wir werden heute eintauchen in die Bibel, in diese ganz kleinen, allgemeinen Dinge, um über Kommunikation nachzudenken. Das ist eine spannende Reise, so viel nicht nur für mich, sondern auch für euch. Aber wir dürfen die Weite und das Große der Bibel nicht aus den Augen verlieren. Wir tauchen ein in die Weisheitsliteratur. Es gibt in der Bibel eine Gattung, die nennt sich Weisheitsliteratur. Dazu gehören die Sprüche, Weisheit Salomos. Prediger gehören dazu, die Psalmen gehören dazu, Gebete zu Gott und das Buch Hiob gehört ebenfalls zur Weisheitsliteratur im Hebräischen, ein Buch der ganz hohen Dichtkunst. Also wer Weisheit will, dem seien diese Bücher mal sehr ans Herz gelegt. Nun ist biblische Weisheit nicht, wie wir sie fühlen im westlichen Denken, viel Wissen, sondern biblische Weisheit ist praktische Lebensweisheit. Es geht ums Leben, wie Leben funktionieren kann, nicht wie wir Wissen anhäufen können. Von daher gesehen ist die Weisheitsliteratur zu vergleichen mit der Psychologie der heutigen Zeit. Die Weisheitsliteratur beobachtet. Salomo sagt, ich habe das Leben beobachtet, ich habe die Menschen beobachtet. Ich bin am Feld eines Faulenzers vorbeigegangen. Und was habe ich gesehen? Dornen und Disteln und Wildschweine und Dachse. Und dann sagt er, noch etwas schlafen und schlummern, noch etwas auf die Seite drehen und schon kommt die Armut über dich wie ein Dieb in der Nacht. Das ist einfach eine Beobachtung, die er macht und die er so beschreibt. Die Weisheit ist oft einfach die Beschreibung, wir werden es nachher sehen. Und die Psychologie ist eigentlich vom Ursprung auch etwas, die beschreibt, die beobachtet und beschreibt. Was wir für Schlüsse draus ziehen, ist dann unsere Entscheidung normalerweise. Also, wir tauchen ein ins Buch der Sprüche. Es gibt diesen Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oder Gift. Ist kein direkter Spruch aus der Bibel, wobei viele Sprüche im Volksmund kommen aus der Bibel. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, finden wir in der Bibel und andere Sprüche. Aber dieser Spruch, eine Volksweisheit, trifft den Nagel der biblischen Lehre über die Kommunikation, ich sage es mal so, exakt auf den Kopf. Der bringt das zum Ausdruck, was die Bibel zum Thema Kommunikation auch sagen soll. Und wir leben ja, ich sage es nochmal, in einer westlichen Kultur, die noch von der Bibel ein bisschen durchdrungen ist. Und deshalb sind auch die Volksweisheiten oft Anlehnungen an die Weisheitsliteratur der Bibel oder an die ganze Bibel. Ich werde die einzelnen Bereiche anschauen, vom Reden, das Silber ist, vom Schweigen, das Gold ist und vom Schweigen, das Gift ist. Ich beginne damit, vom Schweigen, das Gold ist oder Gold wäre. Von Salomo. Luther übersetzt, wo viele Worte, da viel Sünde. Bringt es auf den Punkt. Viele Worte, viel Sünde. Hier im Haus findet ja immer wieder der Tiefgängerkurs statt. Und wir lesen dort die Bibel und herzen sie ein nach einem bestimmten Muster, wie eben die Juden die Bibel gelesen haben. Und einer der Sprüche, der eingeherzt wurde, war dieser Vers, Luther Deutsch. Wo viele Worte, da viel Sünde. Und den herzt man ein und nimmt ihn mit in den Alltag, legt ihn aufs Lenkrad, am Arbeitstisch, auf den Bildschirm, zu Hause, an die Küchenwand, vor allen Dingen ans Telefon und an all die Orte, wo man in Gefahr ist, viel zu reden. Und ein Mann hat diesen Spruch mitgenommen und 4 Wochen später kommt er und sagt in der Gruppe dann, ich war überrascht, das ist ja voll krass, das stimmt. So, um die Fasnachtszeit. Ich war bei ein paar Fasnachtsfesten. Das ist ja extrem verrückt. Viele Worte, viel Schuld, viel Sünde, viel blödes Gerede. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel dummes Zeug geredet werden würde. Und dann sagt er sehr nachdenklich, aber das Schlimmste dabei ist, dass ich es zuerst bei den anderen bemerkt habe und dann bei mir selber. Ich rede ja auch viel Stuss und Leerlauf und dummes Zeug. Er wurde mal in seinem Leben sensibilisiert, auf seine Worte zu achten. Ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Als ich das gelesen habe, gedacht habe, ich predige heute Morgen viele Worte, wie ich das zusammen. Ich hoffe, dass ich keinen Stuss rede. Wir werden noch sehen, was mit vielen Worten gemeint ist. Wer verächtlich über andere redet, hat keinen Verstand. Das sagt nicht mehr so viel, weil er irgendwie realisiert, er hat vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Oder die Worte gedankenloser Schwätzer verletzen wie Messerstiche. Ihr kennt das Wort, im Sprachgebrauch, da ist Sticheleien. Man stichelt mit Worten. Und das ist nach Salomo einfach so eine Sache, die nicht besonders gut ist. Die Worte gedankenloser. Der Aufruf zum Schweigen. Es gibt noch endlos Worte. Wenn ihr mal die Sprüche lest, im Hinblick auf Kommunikation, werdet ihr überrascht sein. Ich habe die Sprüche durchgelesen, schon vor Jahren, in diesem Zusammenhang zum Thema Worte. Und es ist unglaublich, was man findet, was der Weisheitslehrer dort alles zu Papier bringt. Der Aufruf zum Schweigen und nicht so viel Reden ist keine Einladung für schweigsame Ehemänner, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also geht bitte heute nicht heim und sagt, der Thomas hat gesagt, ich soll nicht so viel reden und du beschwerst dich immer, ich würde nicht reden. Jetzt endlich ist es legalisiert, ich brauche gar nichts reden. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Kein Aufruf. Können mir vielleicht noch jemand die Lieben-News bringen? Die liegen da hinten aus, ich habe es vergessen. Dort, der Mark. Finden wir Artikel zum Schweigen. Auch über schweigsame Ehemänner hat jemand geschrieben. Schweigen, lesenswert. Zu diesem Thema ist er ein Ehemann, wenn ich es richtig verstehe, der eher zum Schweigen tendiert, aber auch, wie er da rauskommt. Also, keine Einladung für schweigsame Ehemänner, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben. Keine Einladung für Introvertierte, sich noch mehr in sich hinein zu verkriechen, darum geht es nicht. Sondern es ist ganz klar eine Warnung an geschwätzige Leute, an Spötter, an Satiriker, an Verleumder, an Gerüchtestreuer, an sinnlose Vielredner, an Aberredner. Ihr kennt ja die Aberredner, da sagt man etwas und dann sagt der andere, da stimme ich dir zu, aber. Und dann kommt das große Aber. Und dann kommt ein großer Vortrag und all das, was man vorhin gesagt hat, wird so klein, so klein. Und das große Aber, das nennt man auch Aberglaube. Aberglaube kommt auf und an. Ich glaube schon an diesen Gott, aber. Und da bleibt nichts mehr übrig. Aberglaube. Man kann sich da umgewöhnen und sagen, ich gebe dir an dem Punkt recht, das und das wäre vielleicht noch eine Ergänzung oder eine Erweiterung. Wenn ich Predigten zuhöre, wie letzten Sonntag, in der Nachricht sage ich, da war so viel wert für uns, war so gut. Und dann kommt nicht ein Aber, dann kommt höchstens noch zwei, drei Dinge, wären noch genial gewesen. Punkt, fertig. Aber der Joachim war zeitlimitiert. Wenn wir beginnen, darauf zu achten, dann ist es eine Warnung an Menschen, die alles durch den Dreck ziehen. Gibt's auch. Die sind so gestrickt, die ziehen einfach alles durch den Dreck. Und dann ist es eine Warnung für Mörder. Wer die Sprüche liest, der findet zwei grobe Linien. Die Ehemänner, die den fremden Frauen nachschauen, und die Frauen, die ständig mörden. Sind sowohl zwei Hauptprobleme. Lieber im Stall mit einer Kuh wohnen, als mit einer mördenden Frau unter einem Dach, sagt Salomo. Für die Männer gibt es auch Sprüche, eben, dass sie ihre Augen fremden Frauen hinterherlaufen lassen und die Arme anwerfen. Und Hiob rechtfertigt sich, vielen Dank Dorothee, Hiob rechtfertigt sich und sagt, ich bin ein gerechter Mann, denn ich habe meine Augen nie einer fremden Frau hinterherlaufen lassen. Schönes Bild, so Stielaugen nennt man das ja. Und meine Hände sind nie lang geworden, das ist das Problem der Männer. Und die Frauen eher eben die Nörder. Eine nördende Frau ist wie ein tropfendes Dach. Wenn ihr das Ding, man will einschlafen, Ding, man will einschlafen, Ding. Und dann habe ich starke Bilder. An die ist das gerichtet. Also kein Missbrauch mit der Weisheit Salomos. Paul der Matznami, übrigens ein extrem lesenswertes Büchlein. Paul Matznami, Anleitung zum Unglücklichsein. Hier geht es viel über Kommunikation, alle Kommunikationswissenschaftler. Paul Matznami sagt, Probleme entstehen durch Kommunikation. Probleme entstehen durch Kommunikation. Hast du heute Morgen bemerkt, sagt der eine zum anderen, das Hemd von Thomas ist nicht so gut gebügelt. Dann sagt er zum Nächsten, ob die wohl Eheprobleme haben. Und der Nächste sagt, Linus und Thomas Ehe ist kurz vor dem Scheitern. Sie unterschieden seinen Händen nicht mehr. Wahrscheinlich hat sie einen anderen. Und dann beobachten die Regina, wie sie gerade mit anderen Männern umgeht. Und dann nimmt sie doch tatsächlich den Klaus aus Versehen in den Arm, weil sie ihn mit mir verwechselt. Und schon haben wir ein Riesenproblem. Die Gemeinde ist am Auseinanderbrechen. Pro Probleme entstehen durch Kommunikation, das ist viel wahres drin. Und damit sage ich dich, dass wir nicht reden sollen. Aber wie wir über die Dinge reden, ist so entscheidend. Und da sind wir oft so gedankenlos. Und das ist nichts Neues von Paul Watzlawick. Biblische Weisheit. Wir haben ja eine selektive Wahrnehmung. Das heißt, wenn ich euch sage, lest mal die Bibel im Hinblick auf Kommunikation, dann lest ihr die Weisheit im Hinblick auf Kommunikation, das ist gut, aber da steht noch viel, viel mehr drin. Und je nachdem, wie wir reden, beginnen wir selektiv den anderen wahrzunehmen. Wenn eben jemand sagt, das Hemd von Thomas ist nicht so gebügelt wie sonst, dann schauen alle das Hemd anders an. Meine Frau hat ein Opel Adam gekauft und ab dem Tag, als wir uns entschieden hatten, haben wir nur noch Opel Adams auf der Straße gesehen. Wir haben gedacht, ja sag mal, dass es so viel Opel Adams gibt. Anscheinend haben die Leute realisiert, dass wir einen gekauft haben. Vorher habe ich keinen Opel Adam gesehen. So läuft es mit der Kommunikation. Das Vielreden und dummes Zeugreden ist eine Ohrfeige an die Kommunikation unserer Zeit in der Öffentlichkeit. Ich sage es mal so. In den Verhandlungen zur eventuellen GroKo sagt dieser Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef, die CSUler sind da eher ein bisschen. In eurer Partei in den Griff bekommen. Das sind die Jusos und der linke Flügel. Das ist doch Wahnsinn. Öffentlich, ganz Deutschland verbreitet. Das sind die Zwerge, die Jusos. Also ich muss sagen, hallo. Und nachher soll man mit denen verhandeln. Die Zwerge. Dass die sagen, hallo lieber Dobrindt, dir zeigen wir es. Und dann kommt die Retourkutsche, auch öffentlich. Und dann kommt die nächste Retourkutsche, auch öffentlich. Und das prägt auch uns Christen und unsere Kommunikation. Wir haben die Schmerzgrenze, wo wir jetzt kontraproduktiv und komisch und blöd, die spüren wir nicht mehr und haben wir schon lange überschritten. Es ist verrückt. Und wir sind da geprägt. Das alles an der Öffentlichkeit. Von Trumps Äußerungen will ich schweigen, wenn er von Drecksloch-Ländern spricht und all diesen Dingen, finde ich Wahnsinn. Finde ich echt Wahnsinn. Und das Unwort für 2017 lautet ja, ihr habt es gelesen, alternative Fakten. Das bedeutet nichts anderes, als dass man Unwahrheiten salonfähig machen will. Das sind alternative Fakten. Man kann es so sehen und so sehen. Heute Morgen, wenn wir die Leute hier zählen, 200 Leute oder 210, dann kann ein anderer sagen, es haben heute nicht so viel, ich schätze 150 oder 100. Das ist dann eine alternative Fakte. Aber es gibt Fakten, die sind Fakten, Punkt, fertig. Und da gibt es keine Alternativen dazu. So gibt es auch Fakten im Glauben, das sind Fakten. Und da gibt es keine Alternativen dazu. Ich kann nicht sagen, Jesus ist auferstanden. Vielleicht auch nicht. Kann ich als Christ sehen, so oder so? Nein, das ist Fakt. Und diese Fakten müssen wir festhalten. Man könnte es positiv mit einer alten Weisheit auf den Punkt bringen. Auch das ist ein Spruch aus dem Volksmund. Vor Inbetriebnahme des Mundwerks ist das Gehirn, sofern vorhanden, einzuschalten. Das ist ein Gesamtresümee. Bitte, sagt der Weisheitslehrer, bevor ihr redet, bitte denkt nach. Und wenn es geht, auch während ihr redet, bitte denkt nach. Und wenn ihr dazu nicht in der Lage seid, weil ihr emotional aufgebracht seid, wie auch immer, dann schweigen. Dann ist es besser, man schweigt. Nichts sagen. Dann lieber nichts sagen. Die ganzen sozialen Medien, Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, WhatsApp, werden oft zu unsozialen Werkzeugen. Wenn Menschen diffamiert werden, dummes Zeug draufgeschrieben wird. Ich bin Nutzer von WhatsApp und Facebook und finde es wertvoll. Keine Frage. Aber es hat viel dummes Zeug draufgeschrieben. Das ist schade. Und es wäre dumm, wenn man sagen würde, wir nutzen es nicht mehr. Der richtige Gebrauch wäre die Lösung. Und dazu gehört, dass wir nachdenken lernen. Ich habe gelernt, ein, zwei Tage in Klofe lagere, drüber schlafe, bevor ich es wegschicke. Weil sonst schreibt der Dobrindt was und dann schreibt der Jusos-Chef was und dann bauscht sich alles auf. Der Dobrindt hätte diesen Satz mindestens eine Woche meditieren sollen. Und mit einem jungen Mann bereden, mit einem Mann, der denken kann, der Denkfähigkeit hat, dann wäre der Satz zum Beispiel nicht raus. Ich muss mich fragen im Nachdenken, was will ich denn erreichen? Was will ich denn erreichen mit dem, was ich sage? Was ist das Ziel? Nicht, was ist die Ursache, sondern was ist das Ziel? Meine Frau ärgert mich, ich schieße zurück. Ja, was ist das Ziel dessen? Dass der Krach eskaliert oder dass ich hier eins reinwürge? Was ist das Ziel? Eine versöhnende Antwort kühlt den Zorn, sagt der Sprücheschreiber. Also lieber Thomas, gib eine versöhnende Antwort und schieß nicht einfach zurück. Dann gibt es noch etwas echt Verrücktes, wo Schweigen angebracht ist. Der Sprücheschreiber sagt, wer einen Eingebildeten belehren will, macht Leben erzähle und was ich erleben muss. Wie viele Menschen meinen, sie würden wissen und sie nehmen nichts an. Und sie hassen die, die sie korrigieren wollen. Und sie bleiben ewig. Ich sage es jetzt mal, so ist der Sprücheschreiber sagt. Lass dich nicht korrigieren, hör nicht auf anderen, du wirst immer der Dumme bleiben, sagt er. Ist echt krass. So Menschen, die wirklich offen sind und sagen mir, was du mir jetzt sagst, das trifft mich in der Mitte und das tut weh. Aber ich will darüber nachdenken, bestimmt. Vielleicht hast du einen Teil recht. Das ist eine angemessene Reaktion. Das ist echt ein krasser Spruch, wenn wir den auf uns wirken lassen, tat er einen Eingebildeten, er wird dich hassen. Zeige dem Gebildeten seine Fehler und er wird dich dafür lieben. Und ich sage es ganz offen, in manchen Situationen sage ich eben nichts mehr, weil mir der Hass entgegensteckt und weil ich ohnmächtig bin. Weil man einfach nicht hören will. Man will es nicht wissen. Das ist krass. Und es geht eine Persönlichkeitsentwicklung verloren. Das ist krass. Eine traurige Tatsache. Und das sagt der Weisheitslehrer lieber schweigen. Sonst wird alles schlimmer. Und man lässt diesen Menschen an die Wand rennen, aber er will nicht hören. Wir gehen weiter vom Schweigen, wenn wir weiterkommen, vom Schweigen, lieber Gerd, wenn wir weiterkommen. Wir reden miteinander, Gerd, okay? Eine gute Übung. Falsches Schweigen zerstört Beziehungen, ist kurzfristig entlastend, langfristig aber tödlich. Ich lese hier eine kleine Geschichte aus Paul Watzlawick. Hier geht es um Konflikt und um falsches Schweigen. Er schreibt, da empfiehlt es sich schon eher, dem Beispiel eines mir bekannten Ehemanns zu folgen, dessen Frau ihm nach der Rückkehr aus den Flitterwochen beim ersten Frühstück im neuen Heim eine große Schachtel Cornflakes auf den Tisch stellte, in der auf der Beziehungsebene wohlgemeinten, aber auf der Objektivebene irrtümlichen Annahme, dass er sie gerne esse. Er wollte sie nicht kränken und nahm sich vor, das Zeug halt in Gottes Namen zu schlucken und sie dann, wenn die Schachtel leer war, zu bitten, keine neue zu kaufen. War schon klar. Will die Flitterwochenatmosphäre nicht zerstören, isst halt die Cornflakes, wirft sie nicht direkt zum Fenster raus, sondern er isst sie halt. Als gutes Weib aber hatte sie aufgepasst. Und noch bevor die erste Schachtel ganz aufgebraucht war, stand bereits die zweite da. Heute, 16 Jahre später, hat er die Hoffnung aufgegeben, ihr schonend beizubringen, dass er Cornflakes hasst. Ihre Reaktion könnte man sich ausmalen. Es gibt ein Schweigen, das zerstört Beziehungen. Ich habe es versucht, auf dieser Grafik kurz aufzuzeigen. Das sind nur zwei Abkürzungen von. Ein wohlgemeintes Schweigen am falschen Platz kann Beziehungen zerstören. Genauso das Vielreden kann auch zerstören. Der eine redet mehr, der andere wird immer ruhiger und sagt nichts mehr dazu. Vom Schweigen zum Hören. Der nächste Schritt. Schweigen ist mehr als Nichtsagen. Müssen wir aufpassen. Schweigen ist mehr als Nichtsagen. Ich sitze nicht da. Hören führen. Ein Mensch, sagt der Sprücheschreiber, der ausreden lässt. Sagt ihr, jetzt redet mein Arbeitskollege, jetzt höre ich mal zu, ich gebe alles, um ihn ausreden zu lassen. Wenn er eine halbe Stunde redet, ich gebe alles. Meistens redet ja jemand nicht eine halbe Stunde, muss zwischendrin Luft holen, dann kann man schon mal kurz sagen, so, ich muss rekapitulieren, was hast du bisher gesagt? Achtet mal auf eure Gedanken, das finde ich auch eine Übung. Wenn andere reden, was denke ich? Ist mein Gedanke zu sagen, jetzt will ich den, so gut es geht, verstehen, nachvollziehen können, was er sagt. Oder denke ich, oh, hier muss ich widerlegen, hier dagegen sein, hier dagegen, dort dagegen, hier. Je nachdem, wo es mein Lieblingsfreund ist, suche ich die Punkte, die sind beim Selektiven hören, die mir gefallen und da bestärke ich ihn. Und wenn es nicht mein Lieblingsfreund ist, suche ich alle Ecken, um zu widerlegen. Aber was er sagen will, sagt der Sprücheschreiber, das nehme ich gar nicht wahr. Und gerade in Beziehungen, die schon alt sind, da kommt der wieder, jetzt kommt die alte Leier wieder. Oh, das hat sie schon 100 Mal gesagt. Zum Glück gibt es in den Sprüchen die Nörglerin. Kann ich mich drauf ausruhen. Das mit den Nörgeln der Frau ist für die Frauen geschrieben, nicht für die Männer. Und das Gegenstück ist ein schönes Bild. Der Sprücheschreiber, der spricht blumig. Wie ein Was für eine Kombination. Wunderschön, ich finde das wunderschön. Schöne Ohren, feinster Bund. So ist der Rat für ein hörendes Ohr, für einen Mensch, der sich entschieden hat, zuzuhören. Und zuhören, ihr Lieben, ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Ich sitze abends mit der Regina auf dem Sofa und ich habe ja so viele wichtige Dinge erlebt. Die muss ich hier ja erzählen. Die sind ja weltbewegend. Die Entscheidung ist zu sagen, Regina, was hast du heute erlebt? Erzähl es mir mal. Und ich entscheide mich innerlich, ich höre dir zu. Wenn mir alle Zeit der Welt bis um Mitternacht und höre dir zu. Ich will zuhören. Das hörende Ohr, betont Jesus immer wieder. Wer Ohren hat, der höre. Mit hörenden Ohren werden sie nicht hören. Zuhören ist eine Entscheidung. Wir kommen vom Schweigen ins Zuhören. Empathie, Echtheit und eingeschränkte Wertschätzung, bringt Carl Rogers mit auf den Punkt aus der Psychologie, das hilft. Die schwierigste und anstrengendste Phase in meiner therapeutischen Zusatzausbildung war die Woche, in der wir Carl Rogers eingeübt haben, nämlich zuhören. Zuhören. Das hat mich so angestrengt, dass ich abends um 20 Uhr wie todmüde ins Bett gefallen bin. Ich hätte nicht gedacht, dass Zuhören so anstrengend ist. Und da bohrt dann immer der Dritte in dieser Runde rum und sagt, Thomas, was hast du gehört? Erzähl mal, was hast du jetzt gehört? Was hast du verstanden? Und dann fragt man den Redner, war das das, was du gesagt hast? Hat er dich richtig verstanden? Dann sagt er wieder, nein, ich habe was ganz anderes gemeint. Ich weiß gar nicht, wieso der auf solche abstrusen Ideen kommt. Okay, dann fangen wir nochmal an, erzähl nochmal. Der hört nochmals zu. Am Ende ist mein Film. Zuhören strengt an. Gott, es ist eine Entscheidung. Eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, zuhören. Und vor allen Dingen Menschen zuhören, die so anders gestrickt sind, so völlig anders. Ich rede heute ein bisschen von unserer Ehe, meine Frau hat ein neues Buch, das habe ich ihr übrigens gekauft, aber ich muss es selber lesen. Und das Buch heißt Die Leisen. Weltveränder, die leisen Weltveränder von der Stärke introvertierter Christen. Die haben ein Potenzial. Meine Frau ist so ein Gegenstück zu mir, ist eher ein bisschen leiser, ich eher ein bisschen lauter. Und die Widmung, die hat mir schon die Tränen in die Augen getrieben. Da steht dann Rolf, meinem Lieblingsextrovertierten zum 20. Hochzeitstag. Das heißt, diese gute Deborah Sommer hat einen Mann, der ist extrovertiert. Richtig extrovertiert. Ralf, meinem Lieblingsextrovertierten. 20 Ehejahre haben uns geprägt. Ohne dich wäre ich nicht diejenige, die ich heute bin. Und dann habe ich es Regina vorgelesen und habe gelesen, Regina, meiner Lieblingsintrovertierten zum 36. Hochzeitstag. 36 Jahre haben uns geprägt, ohne dich wäre ich nicht derjenige, der ich heute bin. Wir haben uns am Anfang gestritten in unserer Ehe, weil sie so anders ist, so falsch ist, so introvertiert. Wie kann man nur? Und sie umgekehrt, wie kann man nur über alles reden müssen? Bis wir gelernt haben, zuzuhören, einander zu schätzen. Und dann kam die erlösende Botschaft zu diesem Buch, dass meine Frau gesagt hat, Thomas, ich würde das Gleiche dir sagen. Thomas, mein Lieblingsextrovertierten. Das war ein Balsam für die Seele. Und das hat entscheidend und zuhören zu tun, versuchen, den anderen zu verstehen. Und vor allen Dingen, wenn er so anders ist, so richtig komisch anders, lernt man extrem viel biblisches Denken, der Leitgedanke, können wir viel dazu sagen aus der Bibel. Wann habe ich das letzte Mal in einem Gespräch gesagt, habe ich dich richtig verstanden, du meinst also, dass meine Socken nicht mehr ganz frisch riechen? Ja, das meine ich. Wer ist dein Wunsch? Gute Kommunikation. Blöd ist, wenn meine Frau sagt, du stimmst in den Ziegelbock. Finde ich nicht besonders. Aber sie sagt, irgendwie muffen sie ein bisschen. Dann kommt die selektive Wahrnehmung. Ich sage, okay, könnte sein. 14 Stunden selben Schritt. Wann habe ich das letzte Mal gefragt? Umgekehrt kann ich als Redner fragen, habe ich mich verständlich ausgedrückt? Oder sage ich, verstehst du nicht? So, ich sage alles richtig, aber du bist ein bisschen zurückgeblieben, darum verstehst du es nicht. Oder bin ich bereit zu sagen, verstehst du mich, Jürgen? Habe ich mich irgendwie verständlich ausgedrückt? War das verständlich, dass ich sage? Dann geht man auf Augenhöhe. Eine ganz andere Kommunikation. So, wir waren beim Schweigen, beim Hören und kommen zum Schluss vom Reden, das Silber ist. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Gold und Silber, beides ist wertvoll. Beides ist wertvoll. Und hier gäbe es endlos wunderschöne Verse. Freund, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Gute Worte stärken die Glieder. Ein freundlicher Blick. Und gute Worte. Meint ihr, dass Gott sich über solche Begegnungen freut, wo man sich freundlich anblickt, freundlich und gute Worte weitergibt? Er freut sich unbändig. Freut sich unbändig, davon bin ich überzeugt. Ein unfreundlicher Christ ist ein Widerspruch in sich selbst. Entweder ist man Christ und freundlich oder halt unfreundlich. Denn Freundlichkeit ist eine Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit. Freundlichkeit, das sieht man sogar den Augen an, liebe Karin, wenn jemand freundlich schaut. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Deshalb sind normalerweise Begegnungen unter Christen erfreulich, aufbauend, ermutigend, weil sie geprägt sind von freundlichen Blicken und von guten Worten. Kein giftiges Wort soll über eure Lippen kommen, sagt Paulus. Kein giftiges Wort, sondern was den anderen aufbaut, was ihn ermutigt. Jetzt kommt's. Wie goldene Äpfel auf silbernen Schafen. Ich muss jetzt lachen, weil ich nachher immer das sehe, denkt an diesen Vers, denn die hat goldene Schuhe. Wie goldene Schuhe auf silbernen Schalen, so sind treffende Worte im richtigen Augenblick. Dieser Vers bringt es auf den Punkt, das richtige Wort zur rechten Zeit ist extrem wertvoll. Das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Und das hat mit Schweigen zu tun zum rechten Zeitpunkt, das hat mit Hören zu tun und das hat damit zu tun, das rechte Wort zum rechten Zeitpunkt zu sagen. Das kann wohlgemeinte Kritik sein, das kann Lob sein, das kann alles Mögliche sein. Damit das gelingt, braucht es Weisheit. Das merken wir. Wann soll ich was sagen? Wann soll ich schweigen? Ist Schweigen Gift? Wann ist es Gold? Wann soll ich hören? Wann soll ich was sagen? Braucht es Weisheit. Jetzt kommen wir zum absoluten Höhepunkt in der Weisheitsliteratur. Wie können wir denn Weisheit erlangen, damit uns das gelingt?
Das erste ist, höre auf andere und lass dich ermahnen. Reden lässt. Nur der uneinsichtige Schwätzer und so weiter. Wer ein paar solche Verse in seinem Herzen trägt und sich prägen lässt, der wird eine Kommunikation pflegen, die wird zum wahren Segen werden. Was hat damit zu tun? Was tragen wir in unserem Herzen? Seit 20 Jahren trage ich diesen Vers erfreulich und mich erfreut das Herz. Gute Worte stärken die Glieder in meinem Herzen. Der prägt mich. Es ist unglaublich, was das bewirkt. Und wie goldene Äpfel aus silbernen Schalen. Zuvor heißt, Sprichwörter sind wie der spitze Stock, der einen antreibt, den Ochs antreibt. Die haben so eine Macht und sie werden uns prägen. Und das dritte und letzte ist entscheidend über alles. So beginnt die Weisheitsliteratur Sprüche, den Herrn ernst nehmen. Gottesfurcht wörtlich ist der Anfang aller Weisheit. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Leben. Erlangt Weisheit. Wer sich Gott unterstellt, der erlangt praktische Lebensweisheit. Wer sich von Gott inspirieren lässt über die Sprüche, dem Heiligen Geist, über Jesus. In Christus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Und von Christus wissen wir nichts, außer dem, was er uns in der Bibel sagt. Wir sind wieder ganz am Anfang. Gottes Furcht ist heute abhanden gekommen. Gottes Furcht sagt mir, ich muss irgendwann für mein Leben, das muss ich verantworten. Ich muss jemand Antwort geben. Gott wird mich eines Tages fragen, und das macht er jetzt schon. Thomas, wie redest du mit deiner Frau? Thomas, wie redest du über deine Gemeindemitglieder? Thomas, wie redest du über die neuen Leute, die aus Köln gekommen sind? Das kann aus Köln schon nur Gutes kommen. Wie redest du? Und wenn ich diese letzte Verantwortlichkeit nicht mehr habe, dass ich irgendwann einem antworten muss, der über mir steht, dann geht vieles verloren. Und deshalb ist Gottes Furcht der Anfang aller Weisheit. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, jeder. Und jeder hat von Gott Würde empfangen, jeder von euch. Und ich will mit jedem respektvoll und würdevoll umgehen. Das will ich. Auch wenn ich vielleicht mal schweigen muss, damit es nicht eskaliert. Und wenn das fehlt, liebe Leute, wenn das fehlt, Gott in der Mitte, dann können wir uns noch so anstrengen mit Carl Rogers und gewaltfreier Kommunikation und allem Möglichen. Es wird in der Krise nicht funktionieren. Wenn ich nicht geprägt bin von diesem Gott und wenn ich nicht weiß, ich muss ihm noch antworten. Ich muss ihm antworten, wie ich mit meinen Kindern umgegangen bin. Und das will ich alles klären, solange ich noch lebe. Hier sind 200 Menschen. Heute Morgen, und die wollen sich auf diesen guten Gott einlassen. 200 Leute. Sie wollen sich, ihr wollt euch ausrichten auf diesen Gott. Ihr wollt euch verwandeln lassen. Und das ist genial. Wenn ihr heute heimgeht, im Auto sitzt, zum Mittag esst, den Mittag verbringt, über eure Nachbarn redet und diese Dinge im Groben eingeherzt habt und praktiziert, wird sich die Welt in euch und um euch herum verändern. Es wird wie eine neue Welt werden. Davon bin ich überzeugt. Und Kommunikation hat das Potenzial, dass wir zu Licht und Salz werden dieser Erde. Und das sollen wir Christen. Wir sollen Licht und Salz sein. Und das auch im Bereich von Kommunikation. Gott segne euch auf diesem Weg, uns alle. Es sei Licht aufleuchtet, auch in unserer Kommunikation.